nochmal herzlich willkommen oder herzlich willkommen bei uns hier in der Blogger Lounge der BXWiz. Ich freue mich sehr, unseren nächsten Gast ankündigen zu dürfen. Albert Warnecke ist besser bekannt als Finanzvisier. Und genauso heißt auch dein Finanzblog. Das ist nämlich dein Hauptkanal, auf dem du alles rund um das Thema Selbstentscheidung. All die Leute, die sich immer mal gesagt haben, hey, keine Lust mehr auf den Bankberater, ich mache das selber und jetzt informiere ich mich selber. Genau, deswegen bist du da, freue mich sehr.
Hallo Björn, ja danke, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite vielleicht kurze Vorstellung. Im September und vor 25 Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft. Also 25 Jahre Börsenerfahrung und seit gut 10 Jahren eben mit meinem Blog Finanzvisier am Start. Und was ich eigentlich festgestellt habe, wie meine Kollegen machen das ja auch diese Depot-Untersuchungen halt von Leuten, die das dann einschicken, was man da feststellt. Was ich irgendwie festgestellt habe, ist so das Thema Risikomanagement. Ist in den meisten Fällen nicht vorhanden oder es bedeutet, ich will die Rendite maximieren.
Und, jeder will die Eier legen, der will Wollmilch. Wollmilch so, oder? Heißt das, glaube ich, wichtig. Genau.
Gut, und dann?
Deswegen würde ich sagen, dein Thema Risiko runter, Rendite rauf. Ganz, ganz wichtige Sache und viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank. Also darüber möchte ich eben heute sprechen, weil letztendlich dieses Thema Risikomanagement wird ja überall sträflich vernachlässigt. Weiß ich, wie es in der Schweiz ist, aber deutsche Publikationen, die am Kiosk auslesen, da steht immer nur drin, das ist die Top-Rendite, das ist die Top-Aktie und nie, das kann auch passieren. Also letztendlich die absolute Grundprämisse, was ich jetzt in dem Vierteljahrhundert gelernt habe, ist schlicht und ergreifend eben dieses Thema, man wird an der Börse für den Kontrollverlust bezahlt, niemand hat eben die Glaskugel, auch wenn David sie ja nachher auspacken will, man weiß einfach nicht, was die Zukunft bringt und da müssen wir uns fundamental mit einfinden. So, daraus folgt dann eben, dass einfach das Thema Markttermin vergessen können. Es gibt immer wieder glückliche Leute, die den Höchst- oder den Tiefstpunkt erwischen. Was auch nicht funktioniert, ist dieses ganze Thema Stockpicking. Wenn man jetzt alle Schweizer einladen würde zu einem Münzwurfwettbewerb, würden wir sicherlich eine ganze Menge Schweizer bekommen, die 20 Mal hintereinander Kopf oder Zahl geworfen hätten und sich dann als große Wurfkünstler hier präsentieren, obwohl das schlicht und ergreifend nur das Gesetz der großen Zahl ist. Was funktioniert? So halbwegs ist eben das Thema Indexing, dass man sagt, ich betrachte eine Anlageklasse und dann überlege ich halt letztendlich, wie ich diese Anlageklasse als Ganzes mir ins Depot hole und eben nicht als einzelnen Wert. Und was ich auch immer wieder feststelle, dieses Thema, dann wird jede einzelne Depotzeile einzeln bewertet, anstatt dass man halt über das Teamthema sich Gedanken macht und eben einfach sagt, wir müssen den Depoterfolg, der muss zählen und nicht, was die einzelne Linie gerade macht. Es ist ja wie im Fußball oder anderen Teamsports, ich kann jetzt den Torwart nicht auswechseln, weil er halt keine Tore schießt, dann ist auch nicht seine Aufgabe. So, und ganz wichtig, was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist dieses Thema Zeit, ja, also wir müssen das Ganze wirklich, um das valide beurteilen zu können, über mindestens einen Börsenzyklus gehen. Das sind halt zwischen 7 und 15 Jahre. Deshalb kommt man eben auf dieses Thema mindestens 10 Jahre, weil eben letztendlich ist es genau wie mit Ihrem Kleiderschrank. Ja, wenn Sie da nur die Monate Januar bis März sich angucken und daraufhin Ihren Kleiderschrank gestalten, dann funktioniert das halt auch nicht. Sie müssen schon einen ganzen Jahreszyklus einfach durchlaufen. So. Denn letztendlich, und das ist halt eine von diesen fundamentalen Geschichten, der Index, der bildet halt letztendlich die langfristige Leistung einer Assetklasse ab. Und das können Sie so halbwegs über einen dicken Daumen gepeilt, können Sie da das Verhalten der Assetklasse dann ablesen und können darauf die ersten Schlüsse ziehen. Daraus folgt dann eben, dass die Langfristperformance, wie ich schon sagte, einer Anlageklasse halbwegs berechenbar ist und dass das Ganze eben auch mindestens über 10 Jahre laufen lassen soll. Also die üblichen Rückschaufenster, die man ja bekommt, wir gucken die letzten 3 oder 5 Jahre zurück, das ist viel zu wenig. So, jetzt habe ich mir ein paar Assetklassen rausgesucht, wie gesagt, hier im Rahmen dieses Vortrages kann ich das auch alles nur mal einem anreißen und präsentieren. Da können wir auch nicht so in die Tiefe gehen. Also meine Assetklassen, die sollen natürlich Rendite abwerfen. Das ist ganz klar, eine Altersvorsorge auf Tagesgeld aufzubauen, das wird nicht funktionieren. Und oder sie sollen sich halt auch grundsätzlich anders verhalten als der allgemeine Aktienmarkt, um eben so dieses Thema Unkorreliertheit da reinzukriegen, dass halt, wenn die Aktien fallen, ich auch noch was im Depot habe, was standhält und was mir doch irgendwie noch psychologisch gesehen ein bisschen Grün ins Depot bringt. So, und dann habe ich jetzt einfach mal exemplarisch die folgenden Anlageklassen ausgewählt, einfach um hier das mal vorzustellen. Sie können das natürlich nach Belieben erweitern und für sich anpassen. Das eine ist ganz klar das Weltaktienportfolio mit den Industrie- und Schwellenländern. Dann haben wir als weiteres Hochzinsanleihen, als drittes dann Immobilien, die REITs und Dinge, die sich halt einfach anders verhalten als der allgemeine Aktienmarkt. Das sind Trendfolgegeschichten und die sind halt an den Aktienmärkten unterwegs. Trendfolge macht vor allem aber auch in Rohstoffen, ganz klar. Und dann mit diverse Märkte meine ich halt solche Sachen wie CO2-Zertifikate und was es da sonst noch eben alles gibt, was da handelbar ist an den Futures-Märkten. Also nicht vergessen, es ist alles tutto completi reguliert oder eben sogenannte Long-Volatility-Fonds, die halt einfach davon profitieren, wenn halt starke Kursschwankungen herrschen. Die habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Und weil letztendlich ist es ja so, der heilige Gral der ganzen Portfoliogeschichte ist ja, das, was alle wollen, ist ja eben Aktienrendite bei Tagesgeldschwankungen. Also das ist natürlich nicht machbar, aber das sage ja nicht nur ich, sondern das sagt auch die Wissenschaft. Ich darf Ihnen hier Andrew Lo vorstellen, der ist Professor am MIT, Finanzprofessor, und der zeigt in seinen Seminaren immer diese Kurven und fragt dann, ja, guck mal hier, das ist eine Renditekurve über der Zeit. So, jetzt Blindverkostung, welche Kurve hätten Sie denn gerne? Ja? Und ganz klar natürlich, unten diese lilane Kurve, diese ganz flache, ohne Schwankung, die will keiner. Da knallt es ja nicht richtig. Und dann haben wir ja hier diese dunkelblaue Kurve, die auch sehr stark eben schwankt. Die ist auch nicht so richtig beliebt. Nehmen aber ein paar und dann haben wir natürlich die grüne, die da scheint ganz gute Renditen verspricht, aber eben auch sehr volatil ist. Aber am Ende des Tages, was alle Leute, wenn sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, wo sie einfach drauf zeigen, ist halt die rote Kurve. Ja, das ist eigentlich die Wunschkurve der meisten Leute. Und wenn man da mal guckt, um was es sich handelt, dann seht ihr hier unten die flache Kurve, die keiner will, das ist das Tagesgeld. Das dunkelblau wild schwankende ist der MSCI World. Das hellblaue, was da so schwankt, ist die BASF. Die habe ich jetzt einfach mal für eine typische Einzelaktie genommen. Und das rote, ja, das ist leider einer von den Fiderfonds, die Bernie Madoff, der große Betrüger, halt aufgesetzt hat. Und er hat damit eben letztendlich mit dem Wunsch der Leute gespielt, genau so eine Kurve eben zu haben. Das hat immer psychologisch in die Karten gespielt. Ja, also mal davon abgesehen, dass es kriminell war, aber trotzdem ist es das, was die meisten Leute sich im Herzen eben wünschen. Und dann habe ich noch hier, wir sind ja in der Schweiz, also habe ich Ihnen noch einen Schweizer Professor mitgebracht. Das ist hier Professor Thorsten Henz, der hier Professor am Swiss Finance Institute ist und letztendlich zu dem Thema forscht, wie fällen Anleger Entscheidungen. Und da gibt es dann ein Video auch mit ihm, wo halt das Thema diskutiert wird, was Anleger sich eigentlich wünschen und welche Entscheidungen sie fällen. Und da hat er halt wortwörtlich gesagt, man muss den Leuten eine Strategie bieten, damit sie dabei bleiben. Er hat nicht gesagt, man muss die maximale Rendite rausholen oder irgend sowas, sondern einfach, dass die Leute dabei bleibt. Denn, und das ist das Entscheidende, was er in seinen Forschungen rausgebracht hat, es gibt zwei große Punkte, die für Anleger extrem wichtig sind. Das eine ist halt einfach, überhaupt dabei zu sein, weil wenn du nicht dabei bist, dann kostet dich das 6-7% pro Jahr. Und wenn du halt in der Krise aussteigst, dann wird's halt richtig, richtig teuer. Und alles andere, was man immer sagt, ja, es wird zu viel getradet und die Gebühren sind so hoch, das verblasst alles dagegen. Also es geht einfach darum, dass die Leute drinbleiben. Und aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinen ganzen unzähligen Coachings kann ich sagen, noch niemand hat sein Depot gefeuert, ja, weil statt 7% nur 5% gebracht hat. Aber ob ich minus 10 oder minus 12% rot dastehen habe, das kann schon make or break sein. Das heißt, es geht wirklich darum, eben die schlimmsten Abstürze zu verhindern. Auch wenn jetzt die rationale Excel-Fraktion immer sagt, dass es ja vollkommen egal ist, weil das holt sich alles wieder auf und das macht ja nichts. Hier in unserem Bereich, was ich einfach festgestellt habe, in meinem eigenen Investorenleben und den unzähligen Gesprächen, die ich gefühlt habe, der Weg ist das Ziel. Und wenn der Weg zu steinig oder zu kurvig wird, dann trägt es die Leute halt raus. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ich komme von Punkt A nach Punkt B, sondern der Weg, der mich von A nach B führt, ist mindestens genauso entscheidend für den Investmenterfolg. So, denn letztendlich, das ist ja das, was die Anleger verrückt macht, lange und unerwartete Verluste, das dauernde Rot im Portfolio, was so nicht erwartet wurde. So, was können wir jetzt tun? Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, was der Sozialismus sehr gerne macht, einfach den neuen Menschen schaffen und dem die Angst vor der Volatilität austreiben oder einfach anerkennen, dass wir es hier mit ein paar Millionen Jahren Evolution zu tun haben und schlicht und ergreifend mit dem arbeiten, was da ist, die Realitäten akzeptieren und das Portfolio halt entsprechend strecken. Und ich kann einfach nur sagen, aus meiner Erfahrung als Vater, der 3 wunderbare Kinder hat, aber auch 3-mal bei der Erziehung gescheitert ist, die Leute tun sowieso, was sie wollen. Also dieses ganze Thema Excel sagt aber und die Prozente, das wird schon wieder, das funktioniert sowieso nicht. So. Was ich jetzt einfach mal gemacht habe, ich hatte ja vorher diese paar Anlageklassen erwähnt, diese 5. Ich habe mir dafür die passenden Indizes rausgesucht und die halt über einen längeren Zeitraum eben auch verfolgt. Klar, am liebsten hätten wir natürlich einen in Schweizer Franken. Total Return, also sozusagen Kurssteigerungen und Ausschüttung zusammen. Ja, ist halt, wie soll ich sagen, leider nicht möglich. In den allermeisten Fällen findet man nur die Sachen in also für den amerikanischen Markt, da sind die Zeitreihen halt am längsten. So ist es halt in der Praxis, da muss man halt mit dem arbeiten, was man da vorfindet. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Nachkommastellen haben, sondern es geht uns ja um die grundlegende Abschätzung des Ganzen. Und dann habe ich jetzt hier mal diese ganzen Linien mitgebracht. Und das Grundsätzliche, wir sollen jetzt gar nicht versuchen, das komplett zu verstehen, was wir erstmal grundsätzlich sehen, ist es, dass wir ein vielversprechendes Zickzack haben. Also da läuft nicht alles im Parallel, sondern es läuft halt so kreuz und quer. Und das ist ja schon mal gut, weil das riecht nach Unkorreliertheit. Was ich hier ausgewählt habe, ist für die Aktien eben den All-Country-World-Index. Das ist einfach eben Industrie- und Schwellenländer zusammen. Dann habe ich für die Long-Volatility-Dinger den Eureka Hedge Long Volatility genommen, die gelten da in ihrer, wie soll ich sagen, Goldstandard in ihrer Klasse. Dann für die Immobilien FTSE Nareit, weltweit, also den US-Bereich halt, einfach ein breit diversifizierter Anleihenaktien, Immobilienindex. Dann SG Trend für die Trendfolger und zum Schluss halt den High Yield von der Bank of America, die wir heute Morgen ja schon von Tim angepriesen bekommen haben. Also es ist auch ein Index, der einfach US-amerikanische Hochzinsanleihen zusammenfasst. Damit habe ich mir erstmal repräsentative Indizes zusammengesucht, die eben alle in US-Dollar sind und die halt auch einen recht langen Zeitraum haben. Also das ist schon mal wichtig. Und sie sind Total Return. Das heißt, ich habe hier eben die Einnahmen durch Kursgewinne und durch Ausschüttung. Also haben wir erstmal die Indizes zusammengesammelt und dann habe ich halt einfach mal ein paar verschiedene Sachen zusammengemixt und geguckt, was da passiert. Dann habe ich einmal 50% Aktien und 50%, ich habe es Krisenalpha getauft, weil es halt in der Krise besonders gut funktioniert, Trendfolge und Long Volatility zusammengemischt und habe jetzt hier dann die verschiedensten Mischungen mal gemacht. Dann habe ich nochmal den Teil der Aktien aufgeteilt, zur Hälfte in Aktien und zur Hälfte eben in Immobilien, den Rest gleich gelassen. Dann die Aktien mit Hochzinsanleihen gemischt, dann einfach alles gemischt, aber immer 50% eben in diesem Krisenalpha gelassen und zum Schluss dann einfach gesagt, knallhart, naive Diversifikation, 25% auf alles, zack, 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 fertig, ganz einfach. Und dann wollte ich mal gucken, was wird dann jetzt aus meinem Geld, aus einer Einmalanlage? So, und dann stellen wir fest, egal wie ich mische, zum Nicht-am-Sterben reicht's. Das läuft nämlich alles ziemlich parallel. Diese ganzen Mischungen kommen mehr oder minder aufs Gleiche raus, so in etwa. Und das reicht übrigens auch. Also genauer können und dürfen wir da auch nicht werden, weil wir reden hier über Dekaden. Und wie wir schon sagten, Kontrollverlust. Es geht hier einfach nur darum, so eine grobe Richtung festzulegen. Alles andere, habe ich auch noch festgestellt, ist sowieso Augenwischerei. So, jetzt habe ich einfach mal genommen, wenn ich halt wirklich 50% Aktien und 50% Krisenalpha nehme, dann sehen Sie hier, grün ist die Aktie, blau ist das Krisenalpha und mittendrin in lila halt einfach die Mischung. Und man sieht, ja, man sieht ganz klar, 100% Aktie wäre besser gewesen. Ja? Die grüne Kurve ist natürlich da ganz oben, aber dann hätte man eben auch das hier unten aushalten müssen und man hätte eben auch hier den Absturz 22 aushalten müssen. Und das Problem ist ja, so leben wir ja nicht. Wir klonen uns ja nicht und leben in verschiedenen Paralleluniversen. Und dann im einen Universum habe ich halt 100% Aktien und im anderen habe ich diese Mischung. Und dann ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt in meinem Aktienuniversum sehe, scheiße, es bricht total zusammen, dass dann sozusagen das andere Paralleluniversum anklopft und sagt, ja, mach dir aber keine Sorge, du stehst absolut gesehen immer noch besser da als mit der Mischung. Sondern wir leben ja einfach in unserer Welt und wir erleben halt einfach den Absturz für uns absolut, ohne jetzt die anderen Szenarien sozusagen noch zu berücksichtigen, im Gefühl zu haben. Und jetzt habe ich hier halt mal ein paar Kennzahlen mitgebracht. Und da sieht man halt einfach, dass wir halt hier einen maximalen Verlust haben vom ACWI von fast 56%. Dann habe ich hier die ganz, ganz schlimmen Monate mal aufgezeichnet. Die liegen halt, 3 Monate hatte man eine Rendite, Monatsrendite von, also Monatsverlust von mehr als 10%. Und in 18 Monaten war es halt zwischen -5% und -10%. Also das sind so die ganzen Klopper. Und das Problem ist natürlich auch immer, dass man letztendlich dann diese Monate auch geclustert hat. Es ist nicht, dass man mal einen Monat unter 10% hat, sondern die Dinger kommen ja dann geballt. Wenn es halt schlecht läuft, dann läuft es halt auch richtig schlecht. So, und dann habe ich hier mal die Mischung gemacht und da sieht man, dass letztendlich, wenn Sie sich das angucken, die Rendite ist schlechter, man bekommt weniger, wenn man 100 sozusagen US-Dollar eingezahlt hat und dann bekommt man halt bei dem ACWI überall mehr, aber man hat halt auch ruhigeren Schlaf gehabt. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, was besser oder was schlechter ist, es geht mir einfach, Risikomanagement bedeutet ja erstmal, sich zu überlegen, was kann überhaupt alles passieren, wie ist das Spielfeld und dann persönlich zu entscheiden, was einem passt oder was einem nicht passt. So, und wenn man das jetzt mischt, sehen Sie, dass das halt noch weniger geworden ist. Dass es einfach noch besser gelaufen ist, als wenn man nur sozusagen in Krisenalpha investiert hätte. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen versprochen, tut mir leid, aber ich denke, wir werden das ja auf Video aufnehmen und dann können Sie es auf dem Kanal der BX Swiss sich auch nochmal angucken. So, und dann kommen natürlich immer die Spezialisten, die sagen, ja okay, jetzt hast du halt nur 2 Komponenten gehabt, was ist, wenn ich jetzt alle Komponenten reinpacke, ja, wenn ich jetzt also wirklich Aktien drin habe, Hochzinsanleihen drin habe, Immobilien drin habe, Long Volatility drin habe und Trendfolge drin habe, bringt das irgendwas? Und da stellt man halt fest, dass es eigentlich nicht viel bringt, ja, dass man sich den operativen Aufwand da auch sparen kann. Das ist sozusagen die Abschätzung nach der anderen Seite. Da habe ich hier auch wieder die Kombination und da sehen Sie, dass eben hier sich die ganzen Kennzahlen nicht wirklich signifikant verändern. Da kann man jetzt ewig drüber diskutieren, was da mehr oder was da weniger ist, aber mit den Zeiträumen, mit denen wir reden und die Unsicherheit, die wir sowieso ertragen müssen, dafür gilt das Ganze, die beiden Dinger sind identisch. So, wenn man jetzt aber Folgendes macht, wenn man jetzt sagt, okay, ich vergleiche jetzt einfach mal sozusagen, wenn ich den Krisenalpha-Teil, also Trendfolge entlang Volatility, wenn ich den halbiere und den sozusagen jetzt vergleiche mit dem Teil, wo eben 75% im Immobilien-, Aktien- und Hochzinsanleihenbereich sind, wie sich das dann aussieht. Und da sieht man, dass dann schon größere Unterschiede auftreten, dass man halt hier letztendlich eine gewisse Renditesteigerung hat, aber dass sich halt die Volatilität, der maximale Drawdown und diese ganzen Sachen, die einen verrückt machen, deutlich gesteigert haben. Also da geht es einfach darum, dass man dann, wenn man so ein Depot sich zusammenkonstruiert, sich überlegt, welche Assetklasse oder welche Mischungsmenge hat halt wo welchen Einfluss, um natürlich mit so wenig Aufwand und so wenig Anlageklassen wie möglich so viel Effekt rauszuholen aus der ganzen Sache, wie es nur irgendwie möglich ist. So, und jetzt ist eben die große Frage, ja, was ist daran jetzt großartig anders gedacht? Naja, aus meiner Praxis stelle ich halt immer wieder fest, dass die Leute anfangen mit, was brauche ich? Und dann versuchen sie das halt aus dem Aktienmarkt irgendwie rauszuquetschen. Und das führt eigentlich im Allgemeinen in die Katastrophe. Man muss es umgekehrt drehen, man muss einfach sagen, was ist mein Risikoprofil, was kann und was will ich ertragen? Und dann sehen wir halt, was rauskommt bei der Sache. Ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt hier, um das in der Kürze der Zeit darstellen zu können. Also ich habe jetzt nochmal hier einfach ein Depot genommen, was zu 40% aus Weltaktien und zu 60% aus Tagesgeld besteht. Einfach um das mal ganz deutlich zu machen. Und jetzt habe ich dann einfach geguckt, was die Indexleistung der Weltaktien eben war in dem Zeitraum. Das waren diese 6,38%. Und Tagesgeld liegt ja aktuell bei 2-4%. Wie gesagt, mir geht es hier auch nicht um 1% mehr oder weniger. Ich habe einfach mit dem Mittelwert von 2% gerechnet. Das können Sie ja für sich anpassen, wie Sie das wollen. So, und dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass halt diese Depotrendite von 3,76% da mathematisch rauskommt. Und ist mir jetzt egal, ob es 3,76 oder 3,0 oder 4% sind. Es liegt irgendwo in dem Band zwischen 3 oder 4%, und das war's. Und die ist eben nachhaltig, diese Rendite, weil sie diese Rendite erzielen mit einem Portfolio, was sie auch langfristig halten können, wo sie nicht verrückt werden und wo sie nicht anfangen, in der Krise zu verkaufen. Ich erinnere nochmal an den Professor Hens von den paar Slides vorher, der eben gesagt hat, das Entscheidende ist, dabei zu bleiben, drin zu bleiben, weil letztendlich das ist ja das Spiel, was wir als Privatanleger treiben. Wir haben Geld, lassen das liegen und dann soll das sich möglichst lange, möglichst ungestört eben aufzinsen. Das wollen wir erreichen. So. Und wenn es halt nicht reicht, dann sage ich meinen Leuten immer, ja, dann müsst ihr halt sparen oder ihr müsst euch weitere Einnahmequellen erschließen. Aber nicht, ja, grundsätzlich falsch, funktioniert nie, euch mehr Aktien ins Depot holen und dann hoffen, dass Mr. Market euch verschont und denn irgendwann crasht der Markt, irgendwann geht's runter und irgendwann erwischt es letztendlich jeden. Und da sollte man sich auch nicht der Hybris hingeben, man wäre da irgendwie anders oder robuster. Es ist einfach so, jeden erwischt es mal und man muss sich halt schon von vornherein so aufstellen, dass es einen eben dann nicht erwischt, weil man da so konservativ unterwegs ist. Was ich immer sage ist, das gilt auch, also das mache ich selber ja auch, also es ist ja kein Ratschlag, den ich jetzt hier verteile und ich selber lebe. Es geht eigentlich eher darum, ein paar grundsätzliche Sachen so im Großen und Ganzen richtig hinzukriegen, als viele kleine Dinge zu perfektionieren. Viele kleine Dinge zu perfektionieren, gibt dann natürlich das wohlige und gute Gefühl, jetzt viel geschafft zu haben und viel auch toll hingekriegt zu haben. Aber wir müssen halt die Sachen anfassen, die halt den Hebel haben. Und das sind halt diese groben Abschätzungen, die ich vorher gemacht habe, wo es auch um plus minus 5 oder 10% nicht drauf ankommt, weil Excel verleitet einen natürlich dazu, auf 2 Nachkommastellen zu rechnen in einem Umgebung, wo plus minus 20% ganz normal sind. So, dann letztendlich, darum geht's, Überleben ist halt wichtiger als die Rendite. Sie können halt keine Rendite machen, wenn Sie vorher ausgestiegen sind, weil Sie genervt und gestresst Ihr gesamtes Portfolio verkauft haben. Und da habe ich auch festgestellt in meiner Erfahrung, dass halt dafür Anleger eigentlich dasselbe gilt, wie für Boxer, they never come back. Wer einmal raus ist, der kommt eigentlich in den allerseltensten Fällen wieder zurück an die Börse. Bei uns in Deutschland ist das ja immer noch, der geisterte immer noch die legendäre Telekom-Aktie, die um die Jahrtausendwende ja da doll beworben wurde und wo viele Leute sich die Finger verbrannt haben und wo mir jetzt Leute ja 23 Jahre später immer noch erzählen, diese gruselige Telekom-Aktie hätte sie nachhaltig vom Aktienmarkt eben vertrieben. Also von daher ist eben meine Bitte, sich das genau anzugucken und eben wirklich zu gucken, wie ist das eigene Risikoprofil und sich erstmal am Thema Index zu orientieren. Die Produkte, die kommen dann ganz zum Schluss, wenn man erstmal sich überlegt hat, was man erträgt und was man halt sozusagen langfristig auch wirklich schaffen kann mental. Das ist eigentlich das Entscheidende und damit sehe ich, sind wir ganz gut in der Zeit und damit, edle Katrin oder Georg, gebe ich wieder zurück ans Funkhaus.
Ja, ein paar Stichworte habe ich mir gemerkt. Auch das mit der Unkorreliertheit ist Trumpf. Sind sehr, sehr clevere Sachen dabei. Spontan die Frage ins Publikum. Gibt es Fragen zum Vortrag? Ja, Moment, dann... Okay, die Kollegin, ja.
Vielen Dank, Herr Warnecke, für den Vortrag. Sehr interessant. Meine Frage ist im Zusammenhang mit diesem ausgewogenen 60% Weltaktien Depot plus 40% Tagesgeld. Machen Sie dann Ende Jahr oder halbjahr ein Rebalancing? Oder
nein, dieses Ding, das habe ich jetzt nur genommen, um mal in aller Schärfe darzustellen, was es bedeutet, wenn man so zwei Anlageklassen macht. Ich habe dann ein Ding, was eher 50-50 ist, mit Trendfolge, Long Volatility und auf der anderen Seite halt einfach breit diversifizierte Aktienfonds, in meinem Fall nicht der All Country World Index, sondern nur in Anführungsstrichen der MSCI World.
Okay, also, aber da rebalancieren Sie nicht?
Doch, klar, immer, ja, aber schlampig und faul, okay. Nur einmal im Jahr und auch nur in einem Korridor plus minus 5%. Okay. Also, weil sonst kostet ja alles Geld und das ist dann auch wieder Peanuts. Also, wenn das wirklich aus dem Ruder läuft, dann geht's ab.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, ja, Albert. Ja. Stets ein sehr interessanter Vortrag, was du uns mitbringst. Und falls doch jemand noch Fragen hat, dann trifft er dich hier auch noch weiter bei uns in der BX Swiss Blogger Lounge. Ja. Vielen Dank.
Danke.